Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag. Wie immer am Freitag haben wir hier unseren Popkultur-Wochentalk. Wie immer mit zwei wunderbaren Gästen und ihrem eigenen Blick auf die Welt der Popkultur. Und heute sind zwei Radiomenschen bei mir. Kulturjournalistin Jaya Mirani und der Journalist Christoph Reimann. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Die beiden haben jeweils ein Thema mitgebracht und ich habe so das Gefühl, eure beiden Themen hängen so ein bisschen zusammen, oder? Es ist so beides so sehr jetzt und irgendwie geht es auch bei beiden um so eine Haltung jetzt.
Ja, total. Also ich habe den Popgirl-Summer mitgebracht und da geht es jetzt vor allem um die drei Main-Popgirls, Charlie XCX, Chappell Roan und Sabrina Carpenter, die heute ihr neues Album rausgebracht hat.
Ja.
Und wieso die eben mit ihrer Haltung und mit der Art, worüber sie singen und wie sie singen, so total Zeitgeist und im Moment sind. Während die ehemalige Pop-Ikone Katy Perry, die jetzt auch ihren Comeback versucht hat, total aus der Zeit gefallen zu sein scheint und damit irgendwie sehr floppt. Und was das jetzt eigentlich ist, was die so im Moment macht.
Kann man super im Kontrast sehen. Wie ist es bei dir, Christoph?
Ich finde, wir müssen über das Wort Demure sprechen. Das ist aktuell das Lieblingswort auf TikTok.
Ja.
Da gab es ein Video und das hat zu einer richtigen Welle geführt und es hat auch zu einer Veränderung der Bedeutung dieses Wortes geführt, zu einer Verqueerung, würde ich sagen, zu einer Ironisierung dieses eigentlich angestauten Begriffs, was dahinter steckt und was daraus geworden ist. Finde ich, wir müssen unbedingt heute drüber sprechen.
Wir müssen auf jeden Fall machen. Demure und der Popgirl Summer, das gucken wir uns genauer an. Und vielleicht werden Sie uns dann zum Ende der Sendung auch mal lachen hören, wenn wir uns denn trauen. Wir sprechen nämlich über Kamala Harris. Und was ihr Lachen alles erzählt. Schön, dass Sie auch mit dabei sind hier im Popkultur-Wochentalk. Wir versuchen es hier schon mal so ein bisschen mit einem Sommerrückblick. Was war das für ein Pop-Sommer? Der war auf jeden Fall ziemlich grün, er war ziemlich weiblich und er klingt ungefähr so. Ja, wird wahrscheinlich, wenn wir verbunden bleiben mit dem Sommer 24, es wäre ein anderer Sommer gewesen ohne die drei. Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan wurden sehr viel gehört, waren sehr viel bei Social Media präsent. Vor allem Charlie XCX mit ihrem grünen Bread-Album. Aber warum? Was zeichnet diesen 24er Girl-Pop aus? Kann man den überhaupt so benennen? Und ist das ein Musikphänomen? Ist das ein Social-Media-Phänomen? Darüber sprechen wir hier im Popkultur-Wochentalk mit Jaya Mirani und Christoph Reimann.
Hallo.
Jaya, du hast gesagt, du möchtest gerne über diese großen drei Popfrauen sprechen. Was würdest du denn sagen? Was verbindet die drei? Was macht die zu einem Phänomen?
Ich finde es ja so interessant, weil sie ja eigentlich alle drei schon irgendwie so einen unterschiedlichen Musikstil haben und auch irgendwie so ganz unterschiedliche Typen sind. Man hat ja auch oft gehört jetzt so, die sind die Power-Pop-Girls, wie so die Power-Pop-Girls. Aber ich habe das Gefühl, was sie alle verbindet, ist, dass sie so total Teil einer Internet-Online-Meme-Culture sind, dass sie so eine Art, dass sie so ein bisschen ironischen, humorigen, bisschen absurden Vibe haben und auch total wissen, wie sie sich online auch vermarkten oder wie sie online sein können. Und dann finde ich, was sie auch irgendwie verbindet, ist, dass sie alle so ein bisschen komplexeres Frauenbild eben auch haben. Mhm. Also, keine Ahnung, Charlie XCX singt ja auch viel darum, dass man auch mal ein Mean Girl ist, dass es ein bisschen messy ist. Das ist ja auch das, was irgendwie Brad Summer ist. Mhm. Und Chappell Roan ist total so eine Verkörperung von auch irgendwie dem Sommer des Lesbian Pop oder also queere Frauen haben gerade auch total den Moment in der Popkultur. Und genau, und ich finde, das haben sie alle so ein bisschen.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, Christoph, siehst du das auch so? Du bist ja auch viel mit Musik beschäftigt, würdest du sagen, das ist auch so ein eigener Sound, das ist alles so ein Wiedererkennungswert?
Also bei Sabrina Carpenter würde ich sagen, Espresso, gut gemachter Song. Please, 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 auch gut gemachter Song. Das Album, das heute erschienen ist, naja, mittelmäßig. Aber auf jeden Fall, man kann das alles wiedererkennen. Bei jetzt Chapel Row und Charlie XCX ist so, die haben noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten, was sie für mich interessanter macht. Mhm. Und ja, eigentlich wurde jetzt schon fast alles gesagt, was die populär macht. Was ich aber auch interessant finde, gerade bei Chapel Row und auch bei Sabrina Carpenter ist es so, die sind eigentlich schon ziemlich lange around. Die machen schon seit vielen Jahren Musik, aber in diesem Sommer erst haben sie wirklich zu dieser großen, großen Popularität sind sie da angekommen. Und es hat schon viel mit Momentum zu tun. Das hat eben, wie schon gesagt, mit der Interaktion mit einer Online-Community zu tun. Also wir haben ja gerade diesen Song Hot to Go, H-O-T-T-O-G-O gehört. Mhm. Dazu gibt es so einen YMCA-mäßigen Tanz, der dazu aufgeführt wird. Das kann man also auf TikTok tanzen. Mhm. Überhaupt ist das alles gut mimifizierbar. Und dann eben auch, dass Chapel Row zum Beispiel eben gay ist. Billie Eilish hat ja auch auf der neuen Platte das zum großen Thema gemacht. Und es ist zum Beispiel neu, dass es in dieser Form von Musik, also wirklich reine Popmusik, dann auch lesbische Frauen gibt. Das gab es vorher eher im Folk, eher in der Rockmusik, aber nicht so sehr in dieser Form von Popmusik.
Ja, finde ich ganz cool.
Und ich finde es auch interessant, weil das sind ja alle drei, auch Charlie XCX hatte ja schon eigentlich ihre Breakout-Moments und ist halt dieses Jahr total groß geworden.
Was mit Kamala natürlich auch zu tun hat.
Ja, ja, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Aber ich finde es auch so interessant, auch dass eben queere Frauen gerade ihren totalen Moment in der Popmusik haben. Da gibt es jetzt auch Winnie Rapp oder eben auch jetzt Charlie XCX und Billie Eilish Guess Remix. Und ich glaube, was die drei auch so ein bisschen vereint, was jetzt natürlich auch schon besprochen wurde, ist aber, dass sie sowas irgendwie Authentisches, Reales und so Nahbares haben. Mhm. Und dass das irgendwie jetzt nicht mehr so dieses Unantastbare, dieser Popstar, der so weit weg ist und irgendwie so auf der Bühne steht, sondern irgendwie so nah dran ist so ein bisschen.
Ja.
Und du
hast vorhin auch Katy Perry genannt, ne? Auch als irgendwie so ein Gegenbild, was halt 10er Jahre Girl-Pop ist sozusagen und was jetzt irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Also kann man das als Gegenbild, kann man das irgendwie beschreiben, aber vielleicht hilft die uns zu beschreiben, für was stehen diese drei? Was ist das für eine Haltung jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Katy Perry?
Genau, also Katy Perry hat ja ihren Comeback dieses Jahr so ein bisschen versucht mit ihrem Song von Juli, Woman's World, und dem dazugehörigen Video. Und Katy Perry ist ja nach ihrem, also es war ja die Pop-Ikone 2010, also so total mit dieser 2010er Pop, also sie war das Pop-Girl 2010 einfach. Und ist dann ein bisschen wieder abgetaucht, hat tatsächlich auch ein Album aber veröffentlicht während der Pandemie. Ich glaube, das hat so niemand mitbekommen, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und hat jetzt versucht, sich wieder so hochzukämpfen und hat dann aber so ein Video gemacht und so einen Song, der so überhaupt nicht Zeitgeist war, also überhaupt nicht in touch mit der Internetkultur oder in touch mit dem, was irgendwie auch die Gen Z oder junge Frauen heute irgendwie hören wollen oder was sie beschäftigt, weil sie halt so ein, keine Ahnung, it's a woman's world and we're all living in it und ja, wir sind da und wir sind so sexy, intelligent, beautiful, whatever. Mhm. Und es ist halt so ein totaler, so unterkomplexer, du kannst alles schaffen, Girlboss-Feminismus von so 2010, der aber auch so ein totaler white, also weißer Feminismus ist, der auch so sämtliche strukturellen Sachen irgendwie vermisst. Und dann hat sie versucht, den noch als Satire darzustellen, was dann auch überhaupt nicht geklappt hat.
Das kam alles nicht gut an, sie hat echt ziemlich viel Bashing dafür
gekriegt. Weil sie ja dann auch, also weil es einfach eine schlecht gemachte Satire, weil Satire, die schlecht gemacht ist, reproduziert im Endeffekt genau das, was sie halt kritisieren will und das hat sie gemacht.
Ja.
Und ich finde es auch interessant, weil dieser Song, also es wurde auch kritisiert, dass dieser Song so unpersönlich war. Also dass das, was sie besungen hat und diese Art von Feminismus überhaupt nicht, also so überhaupt nichts mit ihr als Person zu tun hatte und dieser Song so sehr weit weg war und dass das bei Sabrina Carpenter, Chapel Row und Charlie XCX ja nicht so ist, sondern diese, also werden so dargestellt, als wären sie super persönlich.
Und denen nimmt man es ab, was sie sagen.
Genau, und wir sind jetzt einfach schon einige Jahre weiter, das sieht man auch, wenn man eben auf die Queerness blickt, also I Kissed a Girl von Katy Perry, das war ja so ein Ausflug nach Gaytown irgendwie, sie küsste eine Frau, es gefällt ihr sogar, aber in der nächsten Zeile singt sie, oh Gott, ich hoffe, dass mein Boyfriend das jetzt nicht stört.
Ja.
Also es war dann auch so das diese lesbische Fantasie, aber ausgerichtet doch noch am Male Gaze und das macht so eine Chapel Roan, die ja ganz offensiv auch sich bei einer Drag-Kultur bedient, was das Äußere angeht und auch sehr, sehr offensiv ist, was ihre Songtexte angeht. Dasselbe bei Billie Eilish, die ja zusammen mit Charli XCX über Schlüpfer singt, in diesem Gas-Song. Das passiert denen halt nicht mehr und das macht sie ein bisschen authentischer und das macht es eben bei Katy Perry, die auch noch für ihr neues Album in Spanien durch so ein Naturschutzgebiet gelatscht ist, jetzt da Ärger mit den Behörden hat, weil sie hatte keine Genehmigung, hat da vielleicht was kaputt gemacht, hat jetzt auch noch Urlaub gemacht mit Jeff Bezos. Also sie hat wirklich vieles falsch gemacht. Ich weiß nicht, ob man das wieder gut
Glaubwürdigkeit verspielt.
Genau, und das Beste ist ja auch, dass sie den Song, den sie über Feminismus geschrieben hat, hat sie produziert mit einem Produzenten, der ist Dr. Luke, dem Kesha 2013 vorgeworfen hat, sie sexuell zu belästigt und missbraucht zu haben. Ja. Und das kommt halt auch einfach nirgendwo gut an.
Und genau, das nimmt man ihr dann nicht ab. Das, ja, also kann man, glaube ich, ganz gut rausarbeiten, was dann diese drei Großen in diesem Jahr ausmacht. Vielleicht aber auch nochmal spannend zu sehen, habt ihr ja auch schon gesagt, dieses ganze, diese Mimifizierung, dieses Social-Media-Ding. Das hat Katy Perry halt vielleicht auch nicht so drauf. Sie versucht dann irgendwie im Netz ihre Satire zu rechtfertigen, funktioniert nicht. Aber ist natürlich total spannend, also was das bedeutet. Ist es ein Musikphänomen, diese drei Großen jetzt dieses Jahr? Ist es ein Social-Media-Phänomen? Kann man nicht mehr voneinander trennen? Was bedeutet das für die Frage, ja, wie ist man Popstar heute?
Also bei Chapel Roan finde ich es ganz interessant, dass es auch von ihr Videos gibt im Netz, noch vor ein paar Jahren, man sieht sie da stehen in so einem Park oder sowas ähnliches vor so einem Alleinunterhalter-Keyboard und sie singt da einen Song und niemand hört ihr eigentlich zu, sie steht alleine, ein bisschen verloren und dann wird das Video, da gibt es so eine Blende und dann sieht man sie auf einer riesigen Bühne und alle singen diesen Song mit. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass sie gut ankommt bei einem jungen Publikum und sich eben auch zu vermarkten weiß. Aber es hat auch damit zu tun, dass sie nicht nur einen Hit hat, nicht nur zwei Hits, sie hat wirklich sechs, sieben Banger auf ihrem Album und diese Qualität der Musik, auch bei Charli XCX, das kann man einfach nicht so einfach wegwischen, die ist da.
Ja, okay. Ja.
Und das ist ja auch so interessant, weil sie ja auch dann, ich muss gerade an dieses Video denken, wo sie vor kurzem irgendwie auch auf so einer, also Chapel Roan auf so einer großen Bühne stand und dann auf einmal anfangen musste zu weinen, weil dieser Moment für sie so überwältigend war, dass sie auf einmal so schnell, so groß geworden ist und das macht sie aber auch total nah und real und nahbar auch für die Fans und ich bin aber auch gespannt, weil ich kann es jetzt auch noch nicht ganz so vorhersagen, ob jetzt irgendwie die drei so in dem Moment verhangen sind oder so dann einfach 2024 sein, also bleiben einfach, wie Katy Perry 2010 war oder ob es dann weitergeht.
Charli XCX ist ja auch schon eine ganze Weile eigentlich dabei. Ich meine, das war jetzt das ganz große Jahr für sie, aber genau, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und vor allem, wir wissen auch gar nicht, wie es diesen Sommer noch weitergeht. Für Sabrina Carpenter geht es ja heute vielleicht erst richtig los. Du hast es schon gesagt, Christoph.
Ja, ohne mich.
Also ohne dich. So aber ihr erstes Album kommt raus. Das heißt Short and Sweet.
Das sechste, genau.
Es ist nicht das erste, es ist das sechste Album. Short and Sweet heißt es. Ist ihr neues, jetzt eben ganz großes. Und das besprechen wir auch noch nachher hier ausführlich in Deutschlandfunk Kultur in genau einer Stunde in der Tonart. Ich sage erstmal vielen Dank, Jaya Mirani und Christoph Reimann hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Und wir dimmen jetzt das Licht so ein bisschen, die Stimme vielleicht auch ein bisschen, bleiben aber freundlich, achtsam. Irgendwas daran scheint gerade extrem attraktiv zu sein, denn es gibt zurzeit tatsächlich zehntausende Videos bei TikTok, in denen es explizit dezent und achtsam zugeht. Demure wird das genannt, das ist das Stichwort. Demure ist ein altes englisches Wort, wird eigentlich vor allem für Frauen benutzt, Frauen, die sich eben zurückhalten, die dezent sind. Und es war eine Transfrau, die diesen Trend auf TikTok gestartet hat, Jules LeBron, mit diesem Video.
You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. A lot of you girls go to the interview looking like Marge Simpson and go to the job looking like Patty and Selma. Not demure. I'm very modest. I'm very mindful. You see my shirt? Only a little chichi out. Not my chocho.
Ja, Jules LeBron, mit dem Video hat alles begonnen. Seitdem gibt es diesen Demure-Hype. Ihre Videos werden seitdem zig und hunderte Millionen Mal geschaut. Christoph Reimann und Jaya Mirani sind meine Gäste heute in unserem Popkultur-Wochentalk. Wie demure wart ihr heute schon so unterwegs? Seid ihr auch angesteckt?
Also, ich würde sagen, es war sehr demure von mir, dass ich heute Haferflock mit Hafermilch gegessen habe. Das ist schon sehr, sehr tugendhaft, zurückhaltend, sittsam.
Ja.
Sehr mindful, weil mein Strandurlaub noch bevorsteht.
Ah ja, okay.
Und ob das dann irgendwie, ob ich dann cutesy aussehen werde, das steht noch in den Sternen.
Ja, gut. Ja.
Genau, und ich habe so sehr demure und sehr, sehr mindful meine Steuererklärung heute gemacht.
Oh, yeah.
Weil es langsam Zeit ist.
Ja, ja.
Und ich auch sehr mindful meinem eigenen Geldbeutel gegenüber sein möchte.
Ja, ja. Ach, das, ihr seid sehr überzeugend.
Very cutesy.
Ich habe mich heute so gar nicht demure gefühlt beim Mittagessen, als ich irgendwie mit Stäbchen essend am Schreibtisch saß.
Das und, ist demure
das
auf jeden
ist voll
Fall.
Demure.
Ja, wirklich.
Sehr mindful.
Okay,
ja.
Schön. Ich habe mich nicht so gefühlt, aber wenn ihr das so sagt, dann nehme ich das gerne an. Christoph, du hast dieses Thema mitgebracht. Vielleicht müssen wir das mal klären. Also was genau ist dieses Demure auf TikTok? Was ist Demure genau?
Ich kann hier nochmal zurückkommen auf dieses Video. Also ja. Wir haben gerade den Ton gehört von der Creatorin. Das ist eigentlich so eine Make-up-Influencerin. Und man sieht sie da im Auto sitzen. Sie macht dieses Video und sagt, dass sie sehr demure ist, dass sie sehr mindful ist, dass sie sehr cutesy ist. Weil sie sagt, ach Gott, zur Arbeit, da trage ich ja gar nicht so viel Make-up auf. Und dann sieht man sie aber, wie sie eigentlich schon krass viel Make-up drauf hat, mhm. wie sie eigentlich schon ganz schön overdone ist für so einen Arbeitstag. Und da sieht man auch, aus diesem Wort, aus dieser Bedeutung, die du angesprochen hast, wird dadurch etwas ganz anderes. Also demure, eigentlich ist es ein Wort, das ist sehr verstaubt, das ist gar nicht mehr so richtig auch im amerikanischen Sprachgebrauch vorhanden. Sie hat das wieder hervorgekramt und eigentlich, ja, wie du sagst, so reserviert für so tugendhafte, damenhaftes Verhalten, so dieses Zurückhaltende. Und sie hat das auch in so einem Form von Weiblichkeit, baut sie das ein, aber sie ironisiert es ja auch so ein bisschen. Mhm. Mhm. Also eigentlich trägt sie viel zu viel Make-up, könnte man sagen.
Ja.
Aber es ist, nein, es ist zurückhaltend. Und sie stellt sich auch so ein bisschen so lustvoll, spielerisch über andere, weil sie sagt, ja, das ist schon demure, wie ich das mache. Ich bin nicht so wie ihr.
Ja. Ja, und das ist so vor allem dieses so not like the other girls auch so ein bisschen. Mhm. Was ist, und was demure eigentlich heißt, finde ich auch so interessant, weil niemand weiß es so genau. Mhm. Also alle, ich habe das Gefühl, alle rätseln gerade so ein bisschen und wenden es überall an. Aber das ist auch der Spaß dran, dass ja. es so alles sein kann.
Ja.
Und das ist aber auch gleichzeitig so sarkastisch damit umgeht, dass man, wenn man als Frau sozialisiert wird, wird einem immer gesagt, man muss irgendwie ganz so sein und zu immer nett und lieb und mhm. nicht zu auffällig und mhm. keine Ahnung. Und dann wird man ja auch irgendwie vor allem auch als junge Frau dann immer so gegeneinander ausgespielt, so you're not like the other girls. Und das ist ja so dieses Ironische, dieses Sarkastische, ein bisschen ja. Subversive mhm. daran, ja. das eben auf den Kopf zu stellen.
Aber weißt du, dieses nicht nett sein als Frau und so, das ist ja auch schon was jetzt auch Brad als großer TikTok-Trend genau. Erfüllen würde. Also ein Trend, den Charli XCX losgetreten hat mit ihrem aktuellen Album
genau,
Brad.
Diesen Sommer.
Brad kann man übersetzen mit Güre und Brad bedeutet auch mal messy zu sein. Brad ist so ein bisschen der Weg nach Hause von der Party. Also es sitzt vielleicht nicht mehr alles so ganz richtig, aber man fühlt sich eben noch cool dabei. Mhm. Man nimmt aber auch so einen Platz ein irgendwie. Man ist auch mal wirklich nicht nett zu anderen. Und obwohl beide Dinge, also Brad genauso wie demure in dieser neuen Bedeutung jetzt nicht dem ganz allerartigsten Girl entsprechen, sind sie doch sehr anders. Weil es bei dem demure-Ding doch darum geht, irgendwie ein bisschen dezenter zu sein, so ein bisschen zurückhaltender zu sein und so ein bisschen, na nicht von oben herab, aber mit so einer aber Freude von
so eine
oben herab. So eine Art, so eine Eleganz.
Ja, ja. Es ist halt so ein bisschen Brad, aber mit so einem Glamour-Eleganz-Vibe mhm. vielleicht ein bisschen. Und ich finde es auch interessant, weil klar, Brad ist so dieser so sehr offensichtliche In-Your-Face-Gegen-Moment mhm. dafür, das erstmal auszubrechen und aufzubrechen. Und vielleicht ist dann Demure Fall ja eher dieses so ein bisschen ironischere, subversivere genau. Brad, aber kann auch irgendwie mehr sein als das.
Ja. Und das macht so interessant, dass es die ganze ja. Zeit auch so schillert, oder? Dass man es nicht so richtig greifen kann. Brad kann man ja schon eigentlich ziemlich klar greifen. Und Demure ist so ein Spiel, ist ein andauerndes Spiel, wo man jetzt nie so pinpointen kann, was es eigentlich ist.
Genau, aber ich glaube auch, das liegt daran, weil es eben aus so einer queeren Kultur kommt ja. oder die Creatorin aus so einer queeren Kultur, wo es dazu gehört, dass man Begriffe einfach nochmal verdreht, mit neuen Bedeutungen auflädt. Was dann nicht so einfach zu fassen ist für viele andere.
Genau, es gibt ja auch so Videos auf TikTok, wo Leute sagen, what the hell, ich verstehe es nicht, was ist demure? Und die kriegen dann auch Millionen Klicks und ja. wollen, dass man ihnen das erklärt. Was würdet ihr denn sagen? Also woher kommt diese Resonanz für dieses demure? Also haben wir jetzt ja schon so ein bisschen versucht, aber das ist ja echt eine extreme. Wieso kommt es so gut an?
Ich Ich glaube, es ist im Gegensatz zu vielen anderen TikTok-Trends keine Konsumästhetik, die dahinter steckt. Also ein großes Phänomen war ja auch diese Clean-Girl-Ästhetik. Mhm. Da ging es dann auch viel darum, dass man besondere Klamotten anhat, besonderes Make-up auftritt, ja, besondere Skincare-Routines hat und so ein Kram.
Sowas Normatives auch.
Genau, sowas Normatives. Und hier jetzt erstmal bei dem neuen Trend von Demure, der ist erstmal eine Behauptung, alles kann demure sein, es ist viel spielerischer, man muss sich jetzt nicht erstmal neu einkleiden, bevor man demure ist, sondern man kann einfach behaupten und das macht es, glaube ich, auch so attraktiv.
Ja. Und es kann halt auch alles sein, also genauso wie diese Clean Girl Ästhetik, die ja auch sowas total Elitäres und Klassistisches hatte und auch irgendwie Rassistisches, ist das ja auch irgendwie, also demure kann alles sein und ist auch so ein bisschen dagegen und ist so ein bisschen, stimmt dir auch zu, eben nichts, wofür man jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu irgendwie Sephora rennen muss und 50.000 Euro ausgeben muss, sondern man kann es einfach überall anwenden. Und ich finde, auch wie vorher, das hat halt auch was mit einer Stimmung zu tun, mit einem Vibe auch, dass das Humor ja irgendwie die Währung des Internets ist und dieses sarkastische, ironische einfach wahnsinnig gut immer kommt und dieses so ein bisschen im Unklaren schwimmen. Und ich glaube, dass Demure und Mindful da gerade total das verkörpert, obwohl ich auch finde, dass man auch manchmal überhaupt nicht weiß, was bei TikTok dann auf einmal populär wird. Also das ist so volatil, das kann irgendwie alles sein innerhalb von Stunden.
Genau, ja. Und es kann innerhalb von Stunden vielleicht auch wieder weggehen. Also Demure ist ja, also vielleicht haben wir jetzt schon den Peak erlebt von Demure, das ist ja so groß gewesen und wird ja jetzt auch gerade schon überall geteilt.
Große Firmen sind auch schon drauf aufgesprungen. Ich glaube, die in New York, da haben die irgendwie auf so einer Mülltonne gepostet, das ist jetzt Demure, seinen Müll wegzuwerfen. Und eigentlich ist es ja dann, wenn große Companies, wenn auch Politiker drauf anspringen, dann ist es eigentlich vorbei.
Ja, und das war ja auch so ein bisschen das, was sie bei Brad Summer gesagt haben. Sobald Kamala Brad war,
war tot.
War das tot. Und jetzt hat ja auch tatsächlich schon, aber auch von schon vor einer Woche irgendwie Joe Bidens oder der Twitter-Account vom Weißen Haus gepostet. Mhm. Wir haben irgendwie Studienschulden von fast 5 Millionen AmerikanerInnen erlassen. Very demure, very mindful. Also wer weiß, vielleicht ist Demure Fall schon vorbei, bevor er angefangen hat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Ballermann-Sängerin Melanie Müller soll wegen Zeigens des Hitlergrußes 80.000 Euro Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Leipzig urteilte heute, die 36-Jährige habe Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet und sich damit schuldig gemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Müller war im September 2022 in Leipzig als Sängerin vor einer Rockergruppierung aufgetreten, die laut Gericht dem rechten Milieu zuzuordnen ist. Auf der Bühne soll sie mehrfach den rechten Arm gehoben haben. Aus dem Publikum seien Nazi-Parolen gerufen worden. Müller habe zudem wiederholt Zicke-Zacke gerufen, was vom Publikum mit Heil, Heil, Heilrufen beantwortet worden sei. Müller bestritt die Vorwürfe. Da bei ihr Kokain und eine Ecstasy-Tablette gefunden wurden, wurde sie außerdem wegen Besitzes von Betäubungsmitteln schuldig gesprochen. So geht Klimaschutz. Das ist das Motto des Klimatages, den die drei Programme des Deutschlandfunks heute ausrichten. Hier im Deutschlandfunk Kultur sprach die Geigerin Lea Brückner über Nachhaltigkeit in der Klassikwelt. Die 26-Jährige ist Gründerin der Initiative Music for Our Planet und moderierte in der Düsseldorfer Tonhalle in der letzten Saison die Green Mondays. Brückner lobte Nachhaltigkeitsinitiativen im Klassikbetrieb, wie etwa Orchester des Wandels, ein Projekt staatlicher deutscher Orchester, oder auch das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Es hapere allerdings noch oft bei der Kommunikation von Klimaschutzmaßnahmen.
Dass man immer die Angst hat, man würde Publikum verlieren, wenn man jetzt anfängt, betriebsökologisch nachhaltiger zu werden oder es sogar nach außen hin zu kommunizieren. Das heißt, selbst wenn eine Philharmonie oder ein Theater schon etwas macht im grünen Bereich, man findet dazu wenig Informationen, zum Beispiel auf der Website. In der Presse wird kaum darüber gesprochen, weil das einfach bewusst zurückgehalten wird, aus Angst, man könnte Publikum verlieren. Und ich glaube, da dürfen wir und müssen wir auch dem Publikum viel mehr zutrauen, dass die da viel toleranter sind, als was wir denken. Und vor allen Dingen unsere Vorreiterrolle in der Gesellschaft einfach noch viel mehr nutzen.
Die Geigerin und Klimaschutzaktivistin Lea Brückner. 6 Jahre hat sie nicht auf der Bühne gestanden. Demnächst spielt Filmstar Cate Blanchett wieder Theater. Im Londoner Barbican Theatre wird sie in Anton Tschechows Stück Die Möwe die Rolle der Arkadina übernehmen. Regisseur der Inszenierung, die im Februar Premiere haben wird, ist der Deutsche Thomas Ostermeier. Er bezeichnete Blanchett als eine einmalige Schauspielerin. Er sei begeistert über die erste künstlerische Zusammenarbeit mit ihr. Die Oscar-Preisträgerin wird in Die Möwe mit Tom Burke auf der Bühne stehen. Er übernimmt die Rolle des Trigorin.
Was für ein Fest ist da gerade zu Ende gegangen in Chicago beim Parteitag der Demokraten. Das war ein Fest, ja, der Freude, der Joy.
Kamala Harris is the only candidate in this race who has the vision, the experience, the temperament and yes, the sheer joy.
Thank you to all of you here in Chicago and all of you watching at home tonight. Thank you for bringing the joy to this fight.
Let us choose truth, let us choose honor, and let us choose joy.
Ja, Oprah Winfrey, Tim Walz, Bill Clinton, alle sprechen sie über Joy. Das ist die Hoffnung, die die Demokraten gerade haben. Und eng verknüpft damit ist vielleicht auch das hier. Ja, das ist das Lachen von Kamala Harris. Das passt zur Hoffnung. Vielleicht ist sie sogar essentiell, ist das Lachen sogar essentiell für ihren Höhenflug gerade. Von den Gegnern wird ihr Lachen natürlich auch gegen sie verwendet. Von Trump wird es als verrückt verunglimpft. Und gerade deshalb ist das Lachen so besonders. Und vielleicht ist es auch eine ganz besondere Form der Machtausübung. Schauen wir uns genauer an hier mit Christoph Reimann und Jaya Mirani in unserem Popkultur-Wochentalk. Wie geht's euch denn? Wie nehmt ihr dieses Lachen wahr von Kamala Harris, über das immer wieder gesprochen wird? Wie würdet ihr das beschreiben?
Als eine klare Abgrenzung nicht nur gegenüber Trump, der nicht lachen kann, sondern auch gegenüber Biden, der ja immer die Momente hatte, in denen er einfrierte, in denen er dann ganz regungslos war, sogar vergessen hat, mit den Augen zu blinzeln. Und in dem Kamala Harris lacht, führt sie so eine Menschlichkeit hinein in den Wahlkampf, der vorher einfach nicht da war. Und das bringt ihr natürlich Sympathiepunkte. Und ich glaube, selbst Leute, die Trump unterstützten, würden sagen, na, sympathisch ist er eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also wenn man sich jetzt fragen würde, mit wem will ich doch eher ein Bier trinken, Trump oder Kamala Harris, sie ist einfach sympathischer. Und ich glaube, das hilft im Moment sehr, sich eben zu positionieren gegenüber Trump, aber auch gegenüber Biden.
Mhm. Ja, und ich finde es auch so interessant, dass es irgendwie schon für, auch eben dezidiert für Frauen, irgendwie lange ein Tabu war, so zu lachen oder so zu viel Emotionen in Anführungszeichen zu zeigen, irgendwie in Machtposition, weil ihnen das irgendwie als Schwäche ausgelegt wird. Und bei ihr ist es eben gar nicht so. Sie nimmt das total als was Starkes, als was, was sie irgendwie nahbar macht und bringt ja eben, wie du gerade gesagt hast, die Freude wieder rein in den Wahlkampf, weil genau bei Trump und bei J.D. Vance geht es einfach nur so um Darkness, um Untergang, um alles ist so super deprimierend. Und auch damals, als diese Präsidentschaftsdebatte war, die berühmte, wo Biden ja so Bidens, der Anfang vom Ende von Biden eigentlich so ein bisschen, da war auch, ich weiß nicht noch, ich habe es in Amerika angeschaut und die Stimmung da war total deprimiert. Alle waren traurig, alle waren am Ende, alle waren verzweifelt und alle hatten vor allem wahnsinnig Angst vor dem, was kommt. Und das hat jetzt einfach so einen kompletten Vibe-Change mit Kamala hingelegt.
Na klar, da gibt es einfach auch so einen Durst, so einen Hunger danach, jetzt irgendwie feiern zu können, Hoffnung zu haben. Wir können auch mal hören, wie Kamala Harris das selber beschreibt. Sie hat selber über ihr Lachen gesprochen bei Drew Barrymore in der Sendung.
I grew up around a bunch of women in particular who laughed from the belly. They laughed. They would sit around the kitchen and drinking their coffee, telling big stories with big laughs. You know, I'm never going to be, that's just, I'm not that person.
Ja, ist auch schön, wie sie es beschreibt, sehr glaubwürdig auch, finde ich. Ist aber auch, also ihr habt das jetzt so beschrieben, als sympathisch, hast du gesagt, Christoph. Und dann gibt es natürlich aber auch die andere Seite, ne, die dann sagt, ja, sympathisch, okay, aber es macht sie nicht glaubwürdig. Trump sagt dann verrückt. Und ja, ist natürlich auch, vielleicht macht es sie verletzlich. Ist es gefährlich für sie auch, so viel zu lachen?
Naja, es ist möglicherweise eine Strategie, also das kann man ihr ja auch unterstellen, sie ist auch eine clevere Frau, wenn man lacht, kann man vielleicht auch mal eine Frage weglachen oder so etwas. Mhm. Trump sagt ja nicht nur, dass sie verrückt ist, sondern er stellt damit ja auch so eine Verbindung her, die frauenfeindlich ist, weil dann ist man ganz schnell bei der Hysterie. Mhm. Ne, die hysterische Frau, die lacht, die auch irgendwas Animalisches vielleicht sogar hat, weil sie kann sich nicht kontrollieren. Mhm. Und wenn man sich nicht kontrollieren kann, dann kann man sagen, da verliert jemand an Macht. Ich glaube, für Trump ist es ganz schlimm zu lachen, weil er es verbindet mit einem Machtverlust. Angeblich hat er es so gelernt. Wer lacht, der verliert an Macht. Ja. Und ich glaube nicht, dass das bei Kamala Harris passiert. Wir erleben im Moment das Gegenteil. Aber ich glaube, für so eine alte Riege von Führungspersonen, zu denen ja auch Trump gehört, für die ist es ganz schwierig zu lachen, weil auch Humor schwierig ist. Ein Humor, der auch sich über andere hinwegsetzt. Und eine neue Form von Humor zu finden, die sympathisch ist, und das gelingt ja Kamala Harris hier, das ist für eine bestimmte Generation, glaube ich, ganz schwierig. Also ja, deshalb wird es eben auch oft mit Machtverlust verbunden. Ich glaube aber, dass das falsch ist, dass es einfach nur etwas Falsches ist, was wir gelernt haben.
Ja, und man merkt ja auch, dass Emotionen in der Politik auch total gut funktionieren, weil Emotionen können Leute auch viel mehr zusammenbringen, als dann rationale Policy reden können, weil natürlich sind die auch wichtig und natürlich darf das jetzt auch im Wahlkampf jetzt nicht nur, wir lachen alle zusammen, sondern es muss ja auch irgendwie dann um Inhalte gehen irgendwann. Mhm. Aber jetzt für den ersten Moment, um halt diesen für die Demokraten irgendwie fast schon als verloren abgestempelten Wahlkampf wieder irgendwie da wieder eine Bewegung reinzubringen und Dynamik, ist dieses Lachen so essentiell und diese Freude. Ja. Und Donald, man merkt ja auch, dass Donald Trump und J.D. Vance mit dieser ganzen Stimmung und mit diesem Humor gar nicht umgehen können. Und ich meine, das merkt man ja auch in Kamala Harris Online-Präsenz. Also genau. Humor ist auch die Währung des Internets. Also damit macht sie sich auch bei der Gen Z und auch durch ihr Social-Media-Team natürlich auch, aber auch total beliebt. Und die stehen da auch so hinter ihr. Und keine Ahnung, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei Donald Trump auch dieser Humor ist, kann ja auch was sein, was total gegen autoritäre Regime helfen kann oder so ein Mittel sein, das zu brechen. Und ich glaube, bei Trump ist es auch auf der einen Seite diese Angst vom Selberlachen, aber auch die Angst des Ausgelachtwerdens, dass er so Angst hat, zur Spottfigur zu werden. Ich glaube, das ist so einer seiner größten Ängste.
Gelotophie, glaube ich. Gelotophobie. Habe ich gelesen. Das ist eben diese Angst vor dem Ausgelachtwerden und die Macht verlieren, weil man ausgelacht wird. Eine uralte Angst. Also da kann man vielleicht schon so sehen, dass da Kamala Harris wirklich ganz neue Wege beschreitet, weil auch sonst fallen mir nicht so viele große Politikerinnen und Politiker ein, die für ihr Lachen bekannt sind. Und das finde ich aber natürlich auch total spannend, dass das natürlich auch irgendwie online und auf Social Media so gut funktioniert, dass es da viele Memes gibt. Es gibt dieses eine, was ich sehr eindrücklich finde, wo man, das ist so ein Video, da sieht man erst Trump tanzen und dann sieht man Harris tanzen. Ja, und Trump bewegt sich halt ziemlich steif und dann sieht man hier Harris ziemlich wild mit vielen anderen Leuten tanzen und total ausgelassen. Das ist vielleicht eine ganz große Chance, oder? Glaubt ihr, dass diese Freude, dieses Lachen auch tatsächlich dazu führen kann, dass sie sogar in den sozialen Medien irgendwie gegen Trump anstinken kann?
Es ist natürlich eine Strategie, also die macht es ja auch nicht von ungefähr. Ich glaube, dass da schon noch was Spontanes drinsteckt und Humor hat man oder hat man eben nicht. Aber die haben auch erkannt, dass es eben etwas ist, was funktioniert und was man nutzen kann. Ich fände es jetzt aber auch ganz schön, wenn Kamala Harris mal sagen würde, was sie politisch vorhat.
Mhm. Ich glaub,
und das passt dann nicht mehr so gut in kleine TikToks.
Ja.
Ja, nee, das stimme ich dir zu, dass jetzt auch langsam irgendwie die Stimmen laut werden, die jetzt so ein bisschen anfangen, das so zu kritisieren und zu sagen, okay, aber worum geht's ihr denn eigentlich? Was sind denn eigentlich ihre Inhalte?
Gestern wäre ihr Moment gewesen eigentlich.
Genau, und dass dann auch langsam Proteste kommen. Aber ich glaube auch, dass sie das irgendwie parallel weiterführen kann, dass sie das eine, dass das irgendwie sich nicht ausschließen muss. Mhm. Und dann muss man am Ende doch einfach, glaube ich, sagen, dass Wahlkämpfe dann doch auch eher in Amerika, glaube ich, schon eher mit Emotionen gewonnen werden können am Ende. Und dass jetzt gerade die Demokraten jetzt irgendwie versuchen, irgendwie die coolere Party zu schmeißen, wo dann die Leute eher ein Teil sein von wollen, als jetzt irgendwie bei Trump, wo es halt alles nur so total deprimierend ist. Aber ja.
Ich fand es total spannend, ein bisschen beim Parteitag zuzuschauen und gestern und dann auch zu merken, das schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis unserer Sendung jetzt zu vorhin, weil da so wahnsinnig viele natürlich weibliche Popstars auch präsent sind. Pink ist aufgetreten, Beyoncé läuft, während Kamala Harris auf die Bühne tritt. Also Beyoncé war nicht live da, aber ihr Song läuft da vom Band. Und irgendwie schließt sich da so ein bisschen der Kreis zu diesem Popgirl-Sommer. Da ist ja Kamala Harris auch ein bisschen, ne? Sie ist auch eine dieser Frauen dieses Pop-Sommers. Aber ich finde spannend, dass dieses Ganze, was wir vorhin beschrieben haben, was irgendwie so ungreifbar ist oder so dieses satirische, ironische, das wird hier plötzlich so, es wird halt super ernst. Es ist keine Satire, hier geht's um Haltung, hier geht's um alles. Und es ist trotzdem ganz schön Pop auch, oder?
Ja, und es ist auch insofern interessant, als das, was auf TikTok passiert, ganz oft auf TikTok bleibt und für Außenstehende total schwer zu verstehen ist. Also demure, wie schwer war es für uns, das jetzt einigermaßen zu erklären. Ja. Und es bleibt trotzdem im Nebulösen.
Ja.
Und hier bewegt sich das dann wirklich raus aus dem Internet und macht bestenfalls, schlimmstenfalls, who knows, Politik.
Ja. Bestenfalls, hoffentlich. Wieso schlimmstenfalls, Christoph? Wie meinst du es?
Naja, also nein, ich freue mich jetzt auf die Inhalte, die kommen werden, hoffentlich.
Es ist dann aber
natürlich, dass das Social Media Team das echt gut nutzen kann.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass halt so diese Pop-Momente, die sie kann, die machen halt noch keine Präsidentin.
Ja.
Also es ist gut, um die Stimmung im Land irgendwie wieder ein bisschen nach vorne zu bringen, um auch so ein bisschen diesen Wahlkampf eben in eine andere Richtung zu bringen und sich eben zu positionieren. Aber reicht es aus, um Präsidentin zu werden?
Ja.
Wer weiß.
Es kann auf jeden Fall, glaube ich, ein Hilfsmittel sein oder ein Weg vielleicht ebnen.
Ja. Pop kann helfen, auch in der Politik. Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, für unseren Popkultur-Wochentalk heute. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Kulturjournalistin Jaya Mirani und Journalist Christoph Reimann. Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank.